Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 20. April.
Ich kann ihr zusagen, dass die CDU Deutschlands sich auf einen fairen Wahlkampf freut.
Armin Laschet zur Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock. Fairness als oberstes Gebot ist schon klar, so kennt man die Union. Im Moment laufen in Deutschland zwei Filme gleichzeitig ab. Einer bei den Grünen und einer bei den Konservativen. Der von CDU und CSU produzierte Film erzählt in schwarz-weißen Bildern von einer Welt, wie sie immer war. Es geht um Männer und es geht um Macht. Der eine bescheinigt dem anderen, ein Verlierertyp zu sein.
Noch nie ist die Union in so kurzer Zeit in Umfragen in der Wählergunst gesunken.
Und der andere schießt unmittelbar zurück.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut.
Es ist eine archaische Welt, von der dieser Streifen handelt. Es ist eine Welt, in der Mitgefühl als Schwäche und Partnerschaft als Illusion gilt. Die Helden dieses Films haben den Colt locker am Gürtel baumeln. Sie suchen den Showdown.
Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen.
Wenn man die Handlung in nur drei Worten zusammenfassen sollte, dann wären es wohl diese: er oder ich. Und im Hintergrund läuft leise die Filmmusik von Sergio Leones, Spiel mir das Lied vom Tod. Der andere Film, der in unserem Land derzeit läuft, wurde in Farbe gedreht. Die Welt der Grünen erscheint als eine Welt der gleichermaßen verwirrenden wie verlockenden Möglichkeiten. Die Hauptdarstellerin und neue erstmalige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lädt, untermalt von den Klängen einer Band für Happy Sound, das Publikum zum Mitsingen und Mitspielen ein. Sie sieht es vor sich, das Gelobte, das andere, das neue Deutschland. Ein Land,
in dem Kitas und Schulen wirklich die schönsten Orte sind. Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und vor allen Dingen Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ein Land, in dem der Staat digital funktioniert und seinen Bürgerinnen und Bürgern dient. Ein diverses und weltoffenes Land, wertebasiert und eine wehrhafte Demokratie. Ein Deutschland im Herzen Europas.
Sie verspricht Dinge, die einem schon lange keiner mehr versprochen hat.
Verändern statt zu versprechen.
Sie wolle Respekt bezeugen, auch gegenüber dem Andersdenkenden.
Ich möchte anbieten, eine Politik, die den Menschen zuhört und ihnen aber auch wirklich was zutraut.
Dafür braucht es nichts Geringeres als eine neue politische Kultur.
In der man sich wertschätzt, kritische Stimmen ernst nimmt und nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander.
In dem Titel zu diesem grünen Streifen taucht das Wort Neuanfang auf. Unklar bleibt allerdings, ob es sich um einen Fantasy- oder einen Dokumentarfilm handelt. Im gleichen Land, an anderer Stelle. Gemeinsam ziehen die beiden Verwundeten nun los, um rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit das Bundeskanzleramt in Berlin zu erreichen. Sie hoffen, etwas Besseres als den gemeinsamen Tod werden sie überall finden. In dem Farbfilm, und hier nun berühren sich die Handlungsstränge, bricht die gut gelaunte Protagonistin mit einem philosophierenden Pferdeliebhaber auf, um noch vor den zwei Halunken aus dem Schwarz-Weiß-Film im Kanzleramt anzukommen. Wie die Filme enden? Naja, darin besteht ja die Raffinesse der beiden Drehbücher. Wie die Filme enden, das entscheidet nämlich kein Gott und keine Expertenjury, sondern einzig und allein das Publikum. Im September ist Premiere im großen Kinosaal. Und das Ganze ist Teil eines gewaltigen Mitmachprojektes, das sich Demokratie nennt. unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Pionier-Chefredakteur Michael Bröker berichtet aus dem Innersten der Union von der Nacht der langen Messer.
Es war wirklich eine denkwürdige CDU-Vorstandssitzung gestern. Und wie hat es Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, gesagt? Es war eine der spannendsten und ernstesten Sitzungen, die er in 20 Jahren Bundesvorstand erlebt hat.
Stefan Scheible, Deutschlandchef und Global Managing Partner bei Roland Berger, analysiert aus Unternehmensberater-Sicht die politischen Rituale der Parteien und was Deutschland jetzt eigentlich gebrauchen könnte.
Deshalb glaube ich, dass wir von einem Jahrzehnt harter Transformation und Reformen in Europa und auch in Deutschland stehen werden. Deshalb ist jemand, der diese Transformationsfähigkeit mitbringt, eine sehr wesentliche Komponente. Jetzt geht es an Veränderungen unseres Landes hier in Deutschland.
Außerdem droht dem Bitcoin nach dem hohen Flug bereits jetzt schon der tiefe Fall? Die Analyse von Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin, jetzt gleich. Und wir drücken dem Team von James Bond die Daumen für einen gewagten Rekordversuch. Und wir staunen über die zweite Karriere des George W. Bush, der nun als Maler mit progressivem Pinsel von sich reden macht. Es war ein langer Abend. Unser Pionier-Chefredakteur Michael Bröker hat die Vorgänge aus nächster Nähe verfolgt. Michael, dein Bericht bitte, was war da los heute Nacht?
Ja, Gabor, es war wirklich eine denkwürdige CDU-Vorstandssitzung gestern. Und wie hat es Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, gesagt? Es war eine der spannendsten und ernstesten Sitzungen, die er in 20 Jahren Bundesvorstand erlebt hat. Und Armin Laschet, der Kämpfer, dieses Stehaufmännchen aus Aachen, der hatte sich durchgekämpft. Mehr als 50 Wortmeldungen waren angemeldet. Und Armin Laschet brachte vor allem seine NRW-Truppen hinter sich. Auch Baden-Württemberg und Niedersachsen äußerten sich für ihn. Die großen Alphatiere der CDU, Volker Bouffier, Wolfgang Schäuble und auch Norbert Lammert sprachen sich für ihn aus. Ostministerpräsidenten wie Rainer Haselhoff allerdings, auch Julia Klöckner, machten klar, dass Markus Söder eigentlich der Liebling der Basis ist. Trotzdem am Ende in geheimer Abstimmung ein klares Votum für Armin Laschet. 31 Stimmen für ihn, 9 für Markus Söder, 6 Enthaltungen. Damit ist Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union.
Und was genau, Michael, bedeutet das jetzt für die CSU und für Markus Söder?
Markus Söder hat gekämpft und er hat große Teile der CDU wie vielleicht nie vor ihm ein CSU-Chef hinter sich gebracht. Aber es reicht eben nicht, wenn man einer von 16 Landesverbänden ist. Markus Söder hat angekündigt, dieses Votum jetzt zu akzeptieren und sich in den Dienst der Sache zu stellen. Man darf gespannt sein, ob ihm das in den nächsten Monaten noch wirklich gelingen wird. Noch in der Nacht wollte ihn Armin Laschet anrufen und ihm das Votum mitteilen. Markus Söder ist allerdings wohl nur formal die Nummer 2 in der Union, denn auch er geht gestärkt am Ende aus dieser Auseinandersetzung hervor. Nie war ein CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident auch nördlich der Mainlinie beliebter.
Danke, Michael, für diesen spannenden Live-Bericht und deine Lageeinschätzung.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
So klang die letzte große Reform, die in Deutschland angestoßen wurde, die Agenda 2010 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Lang ist es her. Dann kam Angela Merkel und damit erstmal nichts. Und dann nochmal nichts und immer wieder nichts. 16 Jahre Stillstand auf der Reformbaustelle. Das kann und das wird so nicht bleiben. Bei der Wahl im September geht es daher auch um Tiefe und Tempo einer Reform. Und was genau da reformiert werden soll und von wem, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Scheible. Er ist Global Managing Partner bei Roland Berger und er verantwortet dort auch das Digitalgeschäft. Sein Blick auf die Ereignisse und auf unser Land hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Herr Scheible.
Hallo, Herr Steingart.
Deutschland sucht ja einen neuen Vorstandsvorsitzenden, nachdem Angela Merkel ihren Rücktritt aus dem Amt bekannt gegeben hat. Es läuft ein Ausschreibungsverfahren bundesweit. Wie würden Sie sagen, ist die Job Description für diese Position des Vorstandsvorsitzenden der Deutschland AG?
Wir stehen in einem Wettbewerb, wo westliche Demokratien und marktwirtschaftliches System nicht per se überlegen sind, sondern sich auch in einem Wettstreit mit Staaten wie China befinden, die das nicht so schlecht machen, was ihre politischen Sachen angeht. Ich bin aber ein großer Fan von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten. Deshalb muss man sich irgendwie an dem machen lassen. Deshalb glaube ich, dass wir von einem Jahrzehnt harter Transformation und Reformen in Europa und auch in Deutschland stehen werden. Deshalb ist jemand, der diese Transformationsfähigkeit mitbringt, eine sehr wesentliche Komponente. Jetzt geht es an Veränderungen und an harte Veränderungen unseres Landes hier in Deutschland. Das wäre der wesentliche Faktor von einem Jobprofil.
Transformation, nicht Moderation, lerne ich. CDU und CSU haben sich ja für ein sehr klassisches Assessment Center entschlossen bei der Personalauswahl. Zwei Kandidaten noch in der Endausscheidung. Wie würden Sie dieses Rekrutierungsverfahren, das wir seit Monaten mitverfolgen als Publikum, wie würden Sie das bewerten?
Ich glaube, der wesentliche Punkt, wo man vielleicht den Absprung verpasst hat, ist im Moment nicht jetzt, sondern da liegt eigentlich schon zweieinhalb Jahre zurück, dass man, sagen wir, zur Mitte der Legislaturperiode hätte ein Verfahren definieren sollen, wo man einfach eine bestimmte Klarheit schafft vom Prozess und auch jemand auf Nachfolger aufbaut. Die CDU, CSU hätte ja durchaus die Option gehabt, da auch mit jemand schon, sagen wir, in Amt und Würden das zu machen. Ich glaube, das ist sicherlich der wesentliche Punkt. Die zweite Dimension, es ist natürlich von der Parteienkonstruktion nicht ganz so einfach, weil jemand antreten soll für zwei Parteien. Also insofern, glaube ich, kann man sagen, interessant, gibt dem Wähler auch die Option zu gucken, wie Leute sich positionieren. Man soll es aber ganz schnell beenden, damit nicht Beschädigungen von der politischen Seite eintreten.
Ist die Bundesrepublik das, was wir in der Pandemie gesehen haben, auch an staatlicher Unfähigkeit, ist die Bundesrepublik ein Sanierungsfall für Sie?
Ich glaube, wir brauchen in Deutschland radikale Reformen. Wir brauchen radikale Reformen im Hinblick auf, wie geht es mit den Klimazielen weiter, dass man die auch so ausgestaltet, dass das unsere Wirtschaft stärkt und nicht schädigt. Wie kriegen wir die Digitalisierung hin? Wie gehen wir mit Unsicherheiten, die jetzt mit dieser Corona-Pandemie aufgetreten sind, wo der Staat in flexiblerem, schnellerem Lernen aufgefordert wird? Also die Themen sind auf jeden Fall Digitalisierung, Definition europäischer Interessen auf internationaler Ebene und das Klimathema wären für mich die drei wesentlichen Themen. Man wird gucken müssen, wie kriegt man aktivere Vereinbarungen, das hat uns, glaube ich, immer gut getan, zwischen Wirtschaft und Politik auch hin, um da eine stärkere Interaktion hinzukriegen, durchaus auch mit Gewerkschaften, so dass man Fahrpläne definiert für Digitalisierung mit Fördermechanismen, mit einer gewissen Verbindlichkeit. Meine Grundüberzeugung ist der Druck von den Menschen, dass die Politik was ändert, ist nach den Erfahrungen, die jetzt in der Covid-Herausforderung da aufgetreten sind, der wird massiv zunehmen und die Politik wird das auch aufnehmen müssen.
Trotzdem, die Wachstumszahlen sind ja in Folge auch möglicherweise, nicht nur, aber auch Folge unseres sehr anderen Impftempos, sehr, sehr unterschiedlich. Europa insgesamt als Kontinent fällt weiter zurück. Amerika wächst fast mit doppelter Geschwindigkeit, China mit dreifacher Geschwindigkeit, alle nach derselben Covid-19-Pandemie. Welche Auswirkungen sehen Sie hier ökonomisch durch die Unterschiedlichkeit der wirtschaftlichen Genesung und ihres Tempos?
Ich formuliere es jetzt mal positiver. Sie haben es andersrum formuliert, Herr Steingart. Für uns besteht die einmalige Chance, uns jetzt zusammenzureißen und zu sagen, wir kriegen diese Innovationsdinge hin. Klimaneutralität in unseren produzierenden Industrien, bei uns bei den Autos zu sagen, wir sind das führende Land, was die Welt dort mit einer führenden Technologie versorgt. Ich glaube, die B2C-Dimension bei Digitalisierung ist weg. Aber was Produktionsdaten angeht oder sowas, haben wir noch eine Chance aufzuholen. Vielleicht auch in der Kombination von den beiden Sachen. Vielleicht ist es der Wake-up-Call für die nächste Phase von Wettbewerbsfähigkeit. Da sehe ich zumindest Anzeichen. Wollen wir hoffen, dass das breit greift.
Sie wissen ja als Berater, dass der Satz Culture eats strategy for breakfast, dass also eine Firmenkultur die beste Strategie zunichte machen kann, gilt für die Politik umso mehr. Wie bekommt man die Menschen, die das Gefühl haben, dass es eigentlich unabhängig von der Pandemie ja noch ganz ordentlich läuft? Diese hohen Wachstumsraten in China und Amerika interessieren viele Menschen gar nicht. Viele würden eher die Umverteilungsvariante stärken. Wie kriegt man eine solche Bevölkerung motiviert, bei dem, was Sie als notwendig erachten, mitzumachen?
indem man sie mit der Realität konfrontiert und nicht versucht, die Realität von ihnen wegzuhalten. Dass wir, wenn wir mal die Automobilindustrie nehmen, in einem Bereich, wo 80% der Wertschöpfung im Moment im Land hochprofitabel, hochbeschäftigungsintensiv stattfinden, wenn wir es nicht hinkriegen, bei Elektromobilität da 50-60% im Land zu halten, dass irgendwie uns was kostet und dass wir uns da richtig anstrengen müssen. Und so können so die einzelnen Bereiche irgendwie durchgehen. Und das jetzt von der Politik, das ist das, was ich vorher vorausgesetzt habe, das wird aus der Wirtschaft durchschlagen. Und der Wirtschaft kann man sich einfach den Gesetzen des Marktes irgendwie nicht entziehen. Entweder ist man da erfolgreich oder nicht. Und wenn wir dort ins Schlingern in Teilsegmenten kommen sollten, dann werden die Leute auch einfordern, auch von der politischen Seite, dass man da ein Reformklima schafft. Und dann wird die Politik darauf reagieren. Politik, glaube ich, guckt auch immer, was wollen die Leute. Und ich glaube, der Ruf nach Veränderung, da haben wir ein generatives Problem von der Altersstruktur in Teilen. Aber das wird bei uns kommen, da bin ich sicher. Und wir haben das in Deutschland in den letzten Jahren immer geschafft. Die Frage ist, müssen wir wirklich in eine kritische Situation reinrutschen, wo dann der Druck massiv steigt, oder steuern wir vorher rein? Und das wird eine der spannenden Sachen sein, was für ein politisches Angebot wir jetzt irgendwie nach der Wahl im September dort bekommen.
Es ist deutlich geworden, um was es hier geht, auch in den nächsten Monaten, wenn über die Zukunft des Landes diskutiert wird. Und ich bedanke mich für Ihre Impulse, die Sie gegeben haben. Vielen Dank.
Es war ein Vergnügen und ich fand es einen spannenden Dialog.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da muss ich eine amerikanische Traditionsfirma in die Bücher schauen lassen. Und unsere Börsenexpertin an der New Yorker Wall Street, Sophie Schimanski, schaut mit. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Hi Gabor, guten Morgen.
Die Rede ist von IBM. Der Konzern, Sophie, hatte einen Earning Call. Wie sind die Zahlen ausgefallen?
Besser als erwartet, und so ist die IBM-Aktie dann am Montag im nachbörslichen Handel auch angezogen um etwa 4%. Nur mal kurz zu den konkreten Zahlen. Der Gewinn lag bei $1,77 pro Aktie, bereinigt gegenüber erwarteter $1,63. Der Umsatz lag deutlicher über 17 Milliarden US-Dollar als erwartet. Und damit ist er im Quartal auf Jahresbasis um 0,9% gestiegen, verglichen mit einem Rückgang von 6% im Vorquartal. Das Unternehmen hat auch seine früheren Prognosen zum Umsatzwachstum für das Gesamtjahr nochmals verstärkt. IBM hat weniger investiert übrigens. Sie haben Investitionen in Höhe von 529 Millionen US-Dollar gemacht. Das ist ein Rückgang von 28%.
Der Bitcoin, die mittlerweile berühmteste Kryptowährung, befindet sich nach einem irren Höhenrausch gerade mal wieder auf Sinkflug. Wie sehr ging es denn jetzt zuletzt runter? Und was, Sophie, ist eigentlich der Grund dafür?
Ja, der Preis von Bitcoin fiel um etwa 19,5% gegenüber den Rekordhöhen der vergangenen Woche. Laut CoinDesk fiel Bitcoin am Sonntagmorgen auf etwa 52.148 US-Dollar, nachdem es am Mittwoch ja ein Allzeithoch von über 64.800 erreicht hat. Was genau der Grund dafür war, ist unklar. Aber es scheint, dass Twitter, nachdem die Plattform eigentlich auch maßgeblich immer wieder zum Anstieg der Preise geführt hat, durch Tweets von Promi-CEOs wie Elon Musk und Jack Dorsey, dass sie dieses Mal zum Absturz beigetragen hat. Mein Fazit: Mit Bitcoin ist es eben so, es kann Hype sein oder Panik, dazwischen gibt es eigentlich wenig. Es ist eben Spekulation.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Premiere des neuen James-Bond-Filmes Keine Zeit zu sterben wegen Corona dauernd verschoben wurde, sodass man mittlerweile fast schon die Hoffnung aufgegeben hat, dass es jetzt noch zu einem Kinostart kommt. Aber von wegen Keine Zeit zu sterben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Streifen soll noch in diesem Jahr das Publikum erreichen. Und zwar geplant ist ein riesiges Spektakel. Frei nach dem Motto, warum klein, wenn's auch groß geht, oder besser noch, größer als groß. Die Produzenten jedenfalls planen die gigantischste Filmpremiere aller Zeiten. Am 8. Oktober soll No Time to Die mit Daniel Craig im Londoner Wembley Stadion den offiziellen Kinostart einläuten. Fassungsvermögen dieses Stadions 90.000 Zuschauer. Man ist in Großbritannien offenbar sehr optimistisch, bis dahin ein Großteil aller James-Bond-Fans geimpft zu haben. Und statt Bier und Hotdogs gibt's an diesem Abend in dem Fußballstadion
Vodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass den ehemaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush jetzt die Altersmilde befallen hat. Er, Bush, ist ja schon länger bekannt dafür, dass er unter die Maler gegangen ist. Schuld dafür wiederum ist der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill, wie Bush am vergangenen Wochenende in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS erklärte.
By chance I read Winston Churchill's essay Painting as a Pastime and it got me thinking about painting and in essence I said, if that old boy can paint, I can paint.
Churchill pflegte in der Tat das Malen als Kontrast zur, wie er in einem Essay schrieb, Alltagsroutine des Geistesarbeiters. Naja, böse Zungen könnten jetzt sagen, mit der Geistesarbeit war es bei George W. Bush nie so weit her und für Malerei hat er sich nicht wirklich interessiert. Unser Kronzeuge für den Kulturbanausen Bush ist seine Ehefrau Laura.
I was shocked, really. He hadn't even ever looked at art.
Aber schwamm drüber. Sein Pinselstrich ist durchaus respektabel zu nennen und sein Ansinnen, das dahinter steckt, sowieso. Denn George Bush malt Porträts von Migranten und Migrantinnen, die in den USA eine neue Heimat gefunden haben. George W. Bush malt sich so ein neues Image. Mit einem Donald Trump, darauf kommt es ihm bei der ganzen Angelegenheit an, will er einfach nichts gemein haben. Im Kontrast dazu setzt der neue, alte George W. Bush auf Aussöhnung und auf Verständnis. Mit den 43 Porträts der Migranten will sich George W. Bush unter anderem für die kulturelle Vielfalt in Amerika engagieren. Ausgestellt werden sie denn in einem Presidential Center in Dallas, Texas, da, wo Amerika noch so ist, wie es mal war.
A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day. The music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye, Miss American Pie. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye, Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.